Immer wieder werde ich gefragt, ob unser Kaffee Direct Trade ist. Meine Antwort ist seit jeher verschachtelt und vielschichtig und ich merke dann, dass ich mein Gegenüber damit etwas ernüchtere. So wie wir nämlich kommunizieren und wie wir auftreten, sei das ja schon Direct Trade, oder?
Ja, sage ich dann meistens, also es gibt ja keine genaue Definition, wie direkt direkt genau ist.
Spätestens dann zeigt sich in so einem Gespräch, dass dieser Begriff höchst aufgeladen und leider zutiefst unpräzise wurde, ja sogar fälschlicherweise eingesetzt wird. Fragt mal eine Handvoll Röstereien und Kaffeetrinker, was denn alles dazugehört zum direkten Handel. Die Antworten werden kürzer oder länger ausfallen, aber nie gleich. Ein gemeinsamer Nenner dürfte sein, dass der direkte Handel auf Bekanntschaft zwischen Produzenten und Röstereien besteht. Okay, würde ich dann sagen, aber was ist jetzt eine Bekanntschaft? Ein gemeinsames Foto auf Instagram? Ein Winken von Weitem? Ein Händedruck? Zusammen Schweine hüten? Oder mal auch zusammen Krisen durchlebt zu haben? Ja, leider ist Direct Trade nicht so schnell zu beantworten. Und vor allem dann, wenn alle sich etwas anderes darunter vorstellen. Also mache ich mich in diesem Podcast auf die Suche nach der ursprünglichen Bedeutung, nach dem Regelwerk, der heutigen Interpretation, den Behauptungen und vor allem nach der Frage, für wen Direct Trade eigentlich gut ist und für wen nicht. Das ist der Kaffeemacher Podcast. Ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen. Bei Direct Trade geht es ja im Grunde genommen auch um die Frage, ob das Geld, das ihr bezahlt, das Konsumenten und das Geld, das Röstereien bezahlen, wirklich da ankommen, wo es angedacht ist. Es geht also um Geld und es geht um Preise. Und da müssen wir anfangen, denn der Kaffeepreis steht heute im April 2026 so um die 280 bis 300 Cent pro Pfund. Seit gut eineinhalb Jahren ist er stark angestiegen und jetzt wieder etwas gefallen. Aber schauen wir mal etwas zurück. In den 1980er Jahren war der Kaffeepreis bei etwa 130 Cent pro Pfund. Aber im September 2001 fiel er während der sogenannten Coffee Crisis, also der Kaffeekrise, auf 41 US-Cent pro Pfund. Das war der tiefste Realwert in 100 Jahren und das Resultat eines Preiszerfalls von 4 Jahren. Was ist passiert? Vietnam hat in den 90er Jahren großflächig und schnell in die intensive Produktion von Robusta investiert. Ebenso gab es schnelle Fortschritte in Brasilien, wie viel Kaffee geerntet und verarbeitet werden kann. Das resultierte um die Jahrhundertwende dann darin, dass der Preis massiv sank, 41 Cent pro Pfund. Der Preis sank, weil das Überangebot so groß war. Die realen Produktionskosten werden nicht durch den Börsenpreis abgebildet, denn die liegen natürlich viel höher und so kam es zu Jobverlusten, zu Armut und zu Landflucht. Kleinbauern konnten ihre Kredite nicht mehr bedienen und mussten Farmen aufgeben oder Besitztümer verkaufen. Diese Krise, die sogenannte Kaffeekrise, führte zu einer intensiven Debatte über fairen Handel und die Notwendigkeit von Diversifizierung im Kaffeeanbau. Fairtrade, was heute allen bekannt ist, hat 1988 einen Mindestpreis gesetzt, eine Absicherung nach unten. 1988 bis 2007 war der Mindestpreis von Fairtrade 176 Cent pro Pfund. Wer also in der sogenannten Kaffeekrise von 2001 durch Fairtrade-Kanäle verkaufen konnte, hatte also eine Absicherung nach unten. Gemäß verschiedenen Studien schafften es aber doch nur 13% der Fairtrade-zertifizierten Ernte überhaupt zu Fairtrade-Bedingungen verkauft zu werden. Die Nachfrage brach ein, denn für viele Röstereien war klar, ja, wenn es schon günstigen Kaffee gibt, warum sollte man jetzt mehr als doppelt so viel dafür bezahlen? Nur weil es Fairtrade ist. Das also war die Geburtsstunde von Direct Trade. Es gab ein paar Röstereien in den USA, die hochwertige Spezialitätenkaffees kaufen und rösten wollten. Die Argumentation war so, dass es zum ersten Mal einen Grund gab, in Qualität zu investieren. Denn wenn die Preise so niedrig sind, dann kann Qualität für die Produzenten, die das nötige soziale Kapital haben, ein Weg sein, einen anderen Markt zu adressieren. Zu diesen Pionierröstereien gehörten Intelligentsia, Counterculture und Stumptown Coffee. Diese Röstereien gingen persönlich auf die Farmen und bauten Beziehungen auf. Es gab auch andere, die das taten, und es gab andere, die das schon früher machten, aber diese drei kommunizierten laut und deutlich über ihr Ansinnen. Es gab kein Audit, es gab kein Papier, es gab keine Zertifizierungsstelle, sondern die Röstereien argumentierten, dass aus dem regelmäßigen Kauf eine Beziehung kommt. Stumptown hat für sich selbst die Regel, dass ein Kaffee erst nach 3 aufeinanderfolgenden Jahren als Direct Trade bezeichnet werden darf. Man musste sich kennen. Und so fuhren die Pioniere des direkten Handels also in die Kaffeeländer. Aus den USA ist man schnell in Zentralamerika und so überrascht es nicht, dass die ersten Direct Trade Beziehungen alles zentralamerikanische Produzenten waren. Die Grundidee war es also, Qualität und den direkten Kontakt in Verbindung zu bringen. Cupping, also die Evaluation der Qualität durch das Verkosten, wurde zum Schlüssel für ein Qualitätsverständnis. Und so haben viele Direct Trade Pioniere Cupping-Kurse gespendet, sodass Produzenten die Qualität ihres Kaffees kennenlernten. Der Preis wurde von ihnen an die Qualität gekoppelt und nicht mehr an die Börse. Intelligentsia setzte früh eine eigene Messlatte und sagte, dass sie mindestens 25% über dem Fairtrade-Mindestpreis Kaffee einkaufen und vollständig transparent darüber berichten wollen. Ihr seht, es gab durch Fairtrade eine Absicherung nach unten als Reaktion auf den tiefen Börsenpreis. Und dann kam es aber die Idee, dass man Qualität belohnen sollte und das wäre die Absicherung in Anführungs- und Schlusszeichen nach oben. Es ist eigentlich eher ein Ausweg, denn nicht alle konnten richtig gute Qualität produzieren. Dazu komme ich später noch. Aber nichts wurde zertifiziert oder kontrolliert. Es galt die Idee der Selbstkontrolle. Diese Pioniere, Intelligentsia, Stumptown oder Counterculture Coffee, gaben sich eigene Standards. Wenn ich heute aber auf die Kaffeewelt schaue, dann sehe ich nicht nur mehr eine Handvoll Röstereien in den USA, sondern Tausende weltweit, die sich der Idee verschrieben haben, Kaffee möglichst ohne Umwege einzukaufen. In Anführungs- und Schlusszeichen direkt beim Produzenten. Einige sagen, dass dies fairer sei und der Kaffee dadurch besser wird. Das Problem dabei ist, wer kann denn das überhaupt überprüfen? Und was genau kann überprüft werden? Bis heute gibt es keine allgemeingültige Definition, was Direct Trade ist. Das führt dann auch dazu, dass plötzlich ganz viele Direct Trade machen, obwohl sie den Kaffee sehr indirekt einkaufen. Also, welche Bewandtnis hat Direct Trade heute noch? Was ist wahr, was ist kopiert, was ist Marketing und wem nützt Direct Trade überhaupt? Sind es vielleicht am Ende doch die Röstereien, die sich einen Gewinn von einem undefinierten Konzept versprechen und Produzenten dann einfach den Kopf hinhalten? Also, ich versuche diesem Thema möglichst objektiv gerecht zu werden. Ihr seht aber schon, es ist wirklich vielschichtig. Wir selber rösten Kaffee und wir verzichten auf Direct Trade in der Kommunikation. Auch wenn ich sagen würde, dass vieles von dem, was wir tun, sich den geläufigen Definitionen als Direct Trade qualifizieren würde. Direkt von der Farm. Relationship Coffee. Fairer als Fair Trade. Wer also dieser Tage eine Kaffeeverpackung in die Hand nimmt, begegnet wahrscheinlich einem von diesen Begriffen oder allen drei gleichzeitig. Direkter Handel gehört zum Grundvokabular der Specialty-Branche. Und genau das ist das Problem. Denn was wird heute wirklich als direkt kommuniziert? Es ist wirklich eine unvollständige Liste von Begriffen, die viel sagen, aber auch eigentlich nichts, wenn sie nicht mit Zahlen belegt sind. Relationship Coffee. Das klingt menschlich, aber bedeutet nichts, wenn keine Preis- und Risikoübernahme dahinter steckt. Farm Direct verschleiert ein bisschen, dass zwischen Farm und Rösterei meistens mehrere Akteure stehen. Denn es braucht ja jemand, der die Logistik macht. Es braucht jemand, der die Versicherung und die Finanzierung macht. Und es braucht jemand, der sogar Lagerhalter sein kann. Und ethische Beschaffung oder eben auch Ethical Sourcing, das klingt wirklich gut. Aber das ist ohne Kriterien kein Konzept, sondern vielmehr ein Gefühl. Transparent hingegen, das ist ein Begriff, der sehr häufig verwendet wird, aber der hat dann Bewandtnis, wenn Zahlen, also wenn der Begriff mit Zahlen unterfüttert wird und nicht nur als Begriff genannt wird. Ihr seht das zentrale Muster, es geht darum, Nähe zu suggerieren, aber oft wird Verantwortung mit transparenten Angaben einfach vermieden. Ich habe mit Lennart Klerks von This Side Up gesprochen, einem holländischen Importeur von Rohkaffee. Lennart hat This Side Up 2013 gegründet. Seine Idee war, dass der direkte Dialog zwischen Produzenten und Röstern die Kaffeequalität verbessern soll, eine faire Behandlung schafft und am Ende wettbewerbsfähigere Produkte liefert. Er sah nämlich auch das Nadelöhr dabei. Der Transport. Der ist nämlich teuer, wenn wenig eingekauft wird. Und so wurde This Side Up dann zum Importeur, obwohl sie das am Anfang gar nicht wollten. Sie kaufen jetzt selber Kaffee ein, sie tragen das Risiko und helfen Röstereien bei der Finanzierung. Wer bei This Side Up Kaffee einkauft, der kauft also direkt gehandelten Kaffee, sagt Lennart.
The definitions that I've heard so far, whether somebody does the transport or whether somebody owns the relationships or all of that, I think are secondary to who has the power in the relationship. Any middleman, however much freedom and however much transparency they give, because they often have the financial means to execute the trade, they hold the power in the end. So you create a dependency the moment that there is a middleman there. So direct trade is when that power is dispersed between the roaster and the grower equally, when they become dependent on each other for each other's success. That is actually the reason that in the beginning I started This Side Up as a direct trade facilitator, because being a development economist, power was the most interesting aspect that I saw was, yeah, that's the problem in the industry. We can talk about living income and fair trade and all this crap, but in the end, you know, who is allowing more money to go to origin? Who's who, by the grace of their goodness and good deeds, is allowing a bit more money to go here and there? It's still, there is nobody willing to give up power in the industry, and that is why direct trade is so important.
Macht. Lennart geht es also um die Machtverteilung. Wer hat die Macht in der Kaffeekette? Und er spricht vom Middleman, einer Figur, die es in vielen Erzählungen auszuschließen gilt. Das ist aber viel zu kurz gegriffen und wird leider nicht hinterfragt. Oft heißt es, Mittelsmänner sind schlecht. Deswegen muss man direkt mit den Produzenten arbeiten. Aber wer kann überhaupt richtig direkt mit Produzenten arbeiten, so dass es sich auch für sie lohnt? Und sind Mittelsmänner wirklich immer schlecht? Es ist doch so, wenn ein Glied in der Kette nur die hohle Hand macht und keine Wertsteigerung erbringt und dabei noch Abhängigkeiten schafft, dann ist es natürlich ein schlechter Deal. Und auf diese Art von Mittelsmann kann verzichtet werden, sollte das denn gelingen. Aber oft füllen diese Mittelsmänner einfach auch eine Lücke und sie beherrschen Mikroökonomien. Sie machen vielleicht eine lokale Logistik oder kaufen den Kaffee in Bar ab, also geben Cash, wenn niemand sonst den Kaffee kaufen würde. Oder sie können sogar vernetzend sein. Oft werden diese Mittelsmänner Coyotes genannt. Und indem sie abwertend benannt werden, kann ihnen kaum Sympathie entgegengebracht werden. Klar, es gibt die Türschließer sind, aber andere sind dann vielleicht Türöffner. Und es gibt Röstereien, die sind dann vielleicht froh, wenn jemand genau irgendwo in der Kette die Lücke schließt. Lennart sagt dazu, dass sie sich bei Decide Up als the good middleman, also den guten Mittelsmann, verstehen, weil sie Risiko nehmen und den Röster vorfinanzieren. Ich habe ihn also weiter gefragt, was sich in seinen Augen denn nicht als Direct Trade qualifizieren würde.
I have kind of a split opinion. Like the obvious answer would be if there is any kind of middleman there, but then what qualifies as a middleman can get quite gray, because is like the work that we do and the work that Algrano does is very similar in its execution. So whether it's when a farmer and a roaster completely own the relationship and have do all the communication, set all the prices together, and they rely on a third party to finance them and to execute the trade in an equal partnership, it's a healthy situation, but I'm not sure whether it's direct trade. In my very strictest definition, even that would not be direct trade because of the dependency that the financial middleman creates. So in a ideal world, direct trade 2.0, you would have the capital source to execute the trade would be regenerative, would be one that is shared, that the power over the capital is shared between the all the parties, that between both ends of the value chain. And that, alas, hardly exists today. In my more free or easygoing definition, I would say, well, if you do not own the relationship, so if somebody else is doing the hard work of maintaining the relationship and you are basically just copy-pasting their work and saying this is direct trade. That is the most common abuse that we see. And that is also, you know, how a lot of people abuse the work of this side up. Because, yes, we trade directly with them, but the moment that we sell something that, yeah, it is perhaps something to be proud of, but you are diluting the term direct trade, I think.
Also, wenn eine Rösterei direkt gehandelten Kaffee wie bei Lennart bei The Side Up einkauft und dann sagt, wir als Rösterei X machen Direct Trade, dann würde der Begriff verwässert werden. Ja, der Kaffee sei laut Lennart Direct Trade, wenn The Side Up ihn bei Produzenten einkauft, aber wenn eine Rösterei dann diesen direkt gehandelten Kaffee The Side Up wieder abkauft, dann ist es eigentlich ein Kaffee, der ja vorher direkt gehandelt wurde. Die Rösterei hat einen direkt gehandelten Kaffee gekauft, aber selbst hat sie keinen Direct Trade gemacht. Das ist keine Lappalie und keine semantische Haarspalterei, sondern ein komplett anderes Szenario. Man ist hier eher Trittbrettfahrer. Nicht, dass das gut oder schlecht ist. Es ist einfach anders. Entweder kauft jemand für mich ein oder ich mache alles selbst. Aus der Perspektive der Visionäre aus den 2000ern wäre also eine Rösterei, die jetzt über This Side Up Kaffee einkauft, keine Direct Trade Rösterei. Aber wisst ihr was? So viele sagen, dass sie genau das machen und genau das sind.
There are many people who show our coffees as direct trade, which I disagree with, because yes, we have basically they showcase the work that we do, and they them being proud of buying that coffee because of all the work that is done in the partnership between the Side Up and the grower, that is fantastic. That makes everyone proud. But then to go one step, ahead and call it direct trade means you're undercutting all the roasters who are doing that work. And that is what's so special about direct trade. And that's also where I see the frustration of roasters who are doing this work and really involving themselves intimately in the reality of the producer and seeing that people are basically copy-pasting good middlemen's messages.
Und das passiert, weil es keine strikte Definition und keine messbaren Vergleiche gibt, geschweige denn einen Regelsatz, auf den man sich gemeinsam berufen könnte. Ich kenne ein paar Röstereien, die wirklich einen Direct Trade machen, so wie es jetzt Lennart definieren würde. Da gibt's Quijote in Hamburg, es gibt Caraya Coffee, die importieren Kaffee aus Bolivien, wie auch Muyu Coffee aus Locarno. Es gibt Roasters United und einige mehr, die alles selber machen. Selber den Kaffee auswählen, selber den Kaffee importieren, selber finanzieren und das Jahr für Jahr für Jahr. Diese Röstereien sind sehr nah an dem Ideal, das in den frühen 2000ern kommuniziert wurde. Andere Röstereien kaufen dann von den Direct Trade Röstereien ab und adaptieren das Modell. Ich habe Lennart gefragt, ob Direct Trade für ihn denn und für die Arbeit mit This Side Up denn ein Vorteil sei.
Well, there could be if you look at it from a monetary perspective, because then some larger companies might choose to direct wash their coffees. But in the end, it doesn't benefit us at all because we exist to facilitate direct trade. And our top 10 roasters, if you look at it year on year, they switch all the time because we help people move towards direct trade. That's why we exist. That is the objective of our company. People showcasing our work and calling it direct trade, it might sell. It's a good question. I don't know whether it actually sells, whether it's the pride that sells. So yeah, they should stay away from the term if it's not true. But then again, we've also not been very vocal about saying what is and isn't direct trade. We just showcase what we do. We don't say what we're not in the term defining business, as it say.
Zwei Dinge dazu. Erstens, da sehe ich mich und da sehe ich uns als Kaffeemacher. Wir verzichten darauf, Direct Trade zu benutzen. Wir erzählen aber, was wir tun. Es gibt immer wieder mal den Fall, dass wir Kaffees früh vorfinanzieren. Wir haben auch schon selber Kaffee importiert, also die ganzen Exportpapiere gemacht, auch wenn wir keine Logistiker sind. Aber in aller Regel arbeiten wir mit Importeuren zusammen, die direkten Handel machen. Und wir kaufen den direkt gehandelten Kaffee von ihnen ab. Dazu gehören This Side Up, Algrano oder auch Quijote und Andal. Weil wir aber hier Trittbrettfahrer sind, verzichten wir zumindest darauf zu sagen, dass wir selbst Direct Trade machen. Und zweitens, Lennart sagt, dass er nicht im Business sei, Definitionen aufzustellen. Und trotzdem diskutieren wir das hier. Nochmals zur Kontextualisierung. Wenn alle einen Begriff benutzen, der so schwammig ist, aber gleichzeitig so positiv besetzt ist und ein Verkaufs-, Kauf- und Positionierungsargument ist, dann müssen wir doch das definieren, anstatt weichzuspülen. Denn wenn wir immer weiter weichspülen, dann verliert der Begriff an Kraft. Die Diskussion dreht sich im Kreis, wenn ich nur die Verarbeitungsseite der Branche fragen würde. Also habe ich einen Freund und Kaffeeproduzenten in Peru gefragt, was er denn zu Direct Trade denkt und was ihm dieser Ansatz bringt. Hier ist César Marin von der Chacra de Dago in Peru.
What is Direct Trade to me? Well, to me it's not only about selling coffee without intermediaries. It's about building a real relationship between producer and roaster. At the end of the day, it's about, you know, like speaking honestly about quality, price, climate, harvest, logistics, and many challenges that usually stay invisible behind the cup. My case, I travel often to Europe because I believe the producer also needs to show a new face, and we cannot only send coffee and wait for feedback, we need to be present, explain our reality, understand the language of the roaster, to have market knowledge and create trust communication. And yeah, I think direct trade at the end is a relationship that we can build with time, transparency, and mutual responsibility.
Gut, oder? Ehrlicher Austausch, Vertrauen, Verantwortung, Dinge, die für sehr, sehr wichtig sind. Ich frage mich einfach, ist es nicht einfach ein guter Ansatz, wie man vertrauenswürdiges Unternehmertum verstehen und betreiben kann? Also ehrlich zu sein, sich zu vertrauen und Verantwortung für das Gegenüber zu haben, sind doch eigentlich grundsätzliche Dinge. Aber scheinbar ist es so weit weg, dass wir dafür einen Namen brauchen. Ich habe César dann gefragt, ob Direct Trade besser als andere Systeme sind. Und andere Systeme, das sind vorherrschende Systeme, wie er normalerweise Kaffee verkaufen würde.
I think it depends how honest and serious the relationship is. Direct relationship can be beautiful if both sides are committed. Yeah, but sometimes an importer can, or a partner can also play an important role. Especially when they help, in our case, especially when they help with financing and contracts and communication. But so for me, it's not about saying direct trade is better than everything else. It's more about asking, does this business model create more trust, more stability and more value for everyone involved? I think it's better because it creates more like a human connection. You know, like when the relationship is strong, the roaster does not only buy big quantities, but they understand the process. They understand that the coffee they are buying is connected to the farm, to the family, to the territory, to decisions that started long before the coffee arrived to the roastery or destination. Yeah, definitely as producers, direct trade help us grow. But it pushes us to improve quality and to understand the market, communicate better, and to show a more complete version of who we are.
Also, über Austausch und Besuche lernen wir die Ideen und Herausforderungen des Gegenübers kennen. Und das ist doch total spannend, da reinzugehen. Ehrlich gesagt wünsche ich, dass jede Rösterei, dass sie sich die Möglichkeit erarbeiten kann, so eng mit Produzenten zusammenzuarbeiten, dass die jeweiligen Wünsche am selben Tisch ausgedrückt werden können und dann zusammen diskutiert wird, wie man das jetzt als Partner macht. Wir haben mit Direct Trade also einen Begriff, der seit 20 Jahren rumschwirrt, mehr sogar. Und dieser Begriff kann enger gefasst werden, wie es Leonard mit The Side Up macht und sogar von Direct Washing spricht, wenn jemand seinen direkt gehandelten Kaffee abkauft und dann röstet und das Direct Trade kommuniziert. Wir haben von César einen Begriff gehört, der deutlich weiter gefasst ist. Er sieht nämlich in Direct Trade eine andere Form des Handels, aber vor allem des Handelns, weil Direct Trade für ihn auf Vertrauen, Austausch und Ehrlichkeit beruht. Vielleicht würde es manchmal helfen, wenn wir statt direktem Handel eher von direktem Handeln sprechen. Also ins Tun kommen und einfach mal machen und weniger mit den vielfältigen Vorstellungen von Konsumenten spielen, das direkt immer besser ist. Es geht eigentlich darum, Transparenz in den Kaffeehandel zu bringen und Macht wie Wissensasymmetrien einzuebnen. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Es wird schwierig sein, wenn wir keine gemeinsame Sprache, Grammatik und Vokabular haben. Ich mache mal kurz einen Ausflug hier. Achtung, jetzt kommt ein Bruch, aber vertraut mir, ich komme wieder zurück. Religionen mit heiligem Buch haben ein zentrales Problem gelöst. Und zwar die Kanonisierung. Irgendwann hat eine Autorität mal gesagt, yo, das steht hier drin, das gilt jetzt. Und Abweichungen sind dann Häresie. Und das ist überprüfbar, es ist nennbar, es ist sanktionierbar. Wer ein heiliges Buch zitiert, zitiert dasselbe Dokument wie alle anderen. Und das ist etwas, was Direct Trade nie so offiziell gemacht hat. Es gibt keine Direct Trade Bibel, auf die wir uns berufen können. Es gibt Handlungsabsichten und Visionen. Die einen sind präziser und die anderen verschwurbelter bis wirklich nichtssagend. Die einen werden eher rezipiert, weil gewisse Händler und Röstereien mehr Vertrauen haben in der Branche. Es gibt Treffen und Konferenzen, wie zum Beispiel an der Coretto im Juli 25 in Hamburg, wo dann Röstereien wie Quijote, Coffee Collective, Flying Roses und auch die GEPA waren. In Zirkeln wie diesen ist klar, was mit Direct Trade gemeint ist, weil deren Philosophie so stark ins Handeln überging. Vorfinanzierungen, langfristige Partnerschaften, regelmäßige Besuche durch dick und dünn, die müssen das gar nicht mehr diskutieren, das gehört für sie einfach dazu. Für die allermeisten Konsumenten aber klingt Direct Trade einfach mal gut, weil es Nähe suggeriert und deswegen scheinbar nicht präziser ausgedrückt werden muss. Und deswegen gibt es hier diesen semantischen Schwarzmarkt. Vieles ist erlaubt, weil es nicht sanktioniert wird. Ich kann irgendwas sagen und ich werde dafür nicht belangt. Ich kann sagen, ich handle total ethisch und niemand korrigiert mich. Ich kann sagen, dieser Kaffee ist fairer als Fair Trade und niemand korrigiert mich. Warum ist es also so schwierig, ein gemeinsames Regelwerk zu finden? Das habe ich einen der Pioniere des direkten Handels für Kaffee in Deutschland gefragt, Pingo von Quijote Kaffee.
Das ist besonders schwierig, ein gemeinsames Regelwerk für Direct Trade zu finden, wenn wir völlig unterschiedliche Interessen in unserer Branche haben und auch völlig unterschiedliche Interessen in der Benutzung dieses Begriffes liegen. Dass es möglich ist, einen gemeinsamen Begriff zu finden für Direct Trade beziehungsweise einen gemeinsamen Inhalt, mit dem wir halt diesen Begriff füllen, das haben wir ja gezeigt, zum Beispiel in unserem Netzwerk Überlegen, auf dem wir, ja, indem wir uns auf eine gemeinsame Definition geeinigt haben und sozusagen Mindeststandards, damit wir von so einem direkten Handel, wie wir ihn uns denn gemeinsam vorstellen, sprechen können. Aber dann gibt es natürlich ganz andere Akteure in unserer Branche, die halt nicht die Kaffeekultur im Vordergrund stehen haben, sondern ein Profitinteresse im Vordergrund stehen haben und dass dann halt Begriffe dementsprechend genutzt werden, dass sie einen größtmöglichen Effekt in der öffentlichen Wahrnehmung in Bezug auf Kaffeeverkäufe haben. Da wundert sich ja niemand darüber.
Also weißt du, ich habe dann auch so in so einer Recherche einfach auch nochmal so zurückgeschaut, oder? Also so die Early Birds, also die das wirklich geprägt haben, diese Begriffe, so anfangs der 2000er. Ich weiß nicht, wie viele von denen heute sagen würden, was Röstereien heute tun, wirklich Direct Trade wäre. Also ich glaube, die allerwenigsten würden sich so qualifizieren, dem, was die gesagt haben. Ich meine, die haben ja auch alle ihre eigenen Ansätze gehabt. Das war ja damals schon, gab es kein gemeinsames Regelwerk. Die waren einfach die Ersten, die dann gesagt haben, wir haben so eine Vorstellung davon und wir sagen, was unsere firmeneigene Philosophie davon ist. Aber da schon gab es eigentlich kein einziges Regelwerk. Es gab eigentlich nie eins.
Nein, es gab nie ein Regelwerk, das gab halt mit Counterculture und Intelligentsia natürlich zwei Firmen, die das für sich definiert haben, die auch miteinander gesprochen haben damals. Ich glaube, Counterculture hat noch sehr ähnliche Ansprüche, wie sie damals hatten. Auch wenn sie sehr groß geworden sind, halten sie alte Ideale immer noch hoch. Genauso wie wir das hier in Europa ja sehen können mit dem Coffee Collective aus Kopenhagen, was wahrscheinlich der Pionier in der Nutzung des Begriffes Direct Trade in Europa war. Die betreiben das ja tatsächlich auch noch genauso ernsthaft in diesem kulturellen, kaffeekulturellen Sinne, wie damals, als sie es erstmalig benutzt haben.
Mhm. Du, und dann, aber es gab ja dann immer wieder, ich finde so diese Veranstaltung, die hat, ich glaube, die hast auch du organisiert. Das war auch in Hamburg vor etwa 8 Jahren. Ja, da ging es so um den Transparent Coffee Guide.
Ja, genau.
Das ist eine Zusammenkunft. Das ist ja wie so eine flankierende Maßnahme eigentlich. Also da ging es ja um Transparenz, aber mit der Transparenz eigentlich auch hinwirkend auf mehr direkten Handel. Wie würdest du heute drauf schauen? Also hat sich in der Transparenz was getan? Findest du da, gab es da eine Entwicklung?
Ja, wir sind ganz zufrieden mit der Entwicklung der Transparenz, denn viele Kaffeeröstereien, auch viele, die nicht direkten Handel nach unseren Vorstellungen betreiben, sind auf Importeure zugegangen und sind auf klassische Zwischenhändler zugegangen und haben gesagt, guck mal, das ist ein Bedürfnis, was wir haben. Transparenz ist wirklich so ein Ding. Wir wollen das da bei uns in der Rösterei nicht nur als Marketing-Schlagwort nutzen, sondern möchten halt wirklich wissen, wie viel von dem Geld, was wir an dich zahlen, auch bei den Produzierenden ankommt. Und da hat dieses Transparent Trades Netzwerk tatsächlich ganz gute Anstöße gegeben, weil wir eine ganz gute Macht innerhalb der Branche und eine Wirkungsmacht, vielleicht sogar eine Definitionsmacht innerhalb der Branche zum Thema Transparenz entwickeln konnten. Dadurch, dass halt auf jedem Kontinent wirklich einflussreiche Kaffeeröstereien dabei waren und gesagt haben, das hier ist Transparenz. Das hat eine Zeit lang in diesem Sinne direkt gewirkt, dass die Nachfrage nach Transparenz wirklich stark angestiegen ist. Nicht von Seiten der Kaffeekonsumierenden, sondern von Seiten der Kaffeeröstereien, die wissen wollten, wo kommt mein Kaffee denn zumindest ökonomisch her.
Und das finde ich eben so interessant. Deswegen habe ich dir die Frage gestellt. So auf die eine Seite, also wenn die Röstereien quasi von Importeuren wissen wollten, wie transparent so ein Kaffee ist, so wie die Kette dahinter ausschaut, dann funktioniert's. Ich glaube, dann hat man einen gemeinsamen Nenner. Wenn es in die andere Richtung geht, also wenn es ein Verkaufsargument ist, dann wird es etwas schwammiger. Und deswegen würde ich auch sagen, hey, Transparenz ist eigentlich so eine low-hanging fruit. Also das, ich meine, ist wirklich, da muss man sich wirklich sehr wenig anstrengen, um überhaupt zu wissen, woher der eigene Kaffee kommt. Aber eben wenn es um Direct Trade geht, das ist dann eine andere Geschichte. Und deswegen überrascht es mich auch nicht, dass da so wenig Einigkeit ist.
Meinen Kunden kann ich sagen, ja, woher mein Kaffee kommt. Ich habe den bei Aldi gekauft und ich habe ihn umetikettiert. Und das kann ich ja auch Transparenz nennen. Oder ich habe den von einem großen Importeur mit jahrelanger Erfahrung in Kaffeeimport gekauft. Und dann sage ich einfach Transparenz und schreibe das auf meine Internetseite, also transparent. Und dann ist das einfach so da. Und das Wort transparent, wie wir gelernt haben, genügt auch tatsächlich. Du musst das nicht mit Inhalten füllen, du musst das auch überhaupt nicht begründen. Du schreibst einfach transparent auf deine Packung oder wir garantieren volle Transparenz auf die Packung. Und im Vermarkten des Kaffees reicht das tatsächlich aus.
Ja, es wird nicht hinterfragt, aber das wird ja bei Direct Trade ja ebenso wenig hinterfragt, außer aus der eigenen Branche. Oder kennst du irgendwo jemanden, der mal das kritisch beleuchtet hat aus einem Konsumentenwinkel, also Konsumentenmagazin oder so?
Nee, das kenne ich hier aus Europa tatsächlich kontinentweit überhaupt nicht. Ich kenne das aus den USA, aus verschiedenen Foren. Und ich habe das jetzt gerade wieder gehört, dass tatsächlich in Japan tatsächlich sehr kritisch hinterfragt wird. Also da traut sich anscheinend niemand, zumindest nach den Reiseberichten meines Kollegen Matt, der gerade wieder kam, traut sich niemand, solche Begriffe zu verwenden und ein bisschen missbräuchlich zu verwenden, weil das dem Anschein nach tatsächlich viel kritischer hinterfragt wird als in unserer Konsumkultur hier in Europa.
Also glaubst du, dass es jemals das wäre so der übernächste Schritt, so eine Zertifizierungsbehörde für Direct Trade geben wird, aber wenn es das geben sollte, brauchst du zuerst mal ein gemeinsames Regelwerk. Glaubst du, dass es überhaupt irgendwann so etwas geben könnte?
Nein, da glaube ich nicht dran. Das ist, wir sehen ja, dass Kaffeeröstereien, die schon länger am Markt sind und die halt mit ihrer Politik, die sie halt in der Beschaffung fahren. Und ich glaube, da zählen alle Pioniere des direkten Handels dazu. Und viele, die das jetzt auch schon länger machen, zählen dazu. Die benötigen diese Zertifizierung ja tatsächlich auch gar nicht mehr. Das ist nur ein weiterer Begriff. Und alle, die das schon länger betreiben und diese Kultur tatsächlich leben, die haben diese Glaubwürdigkeit inzwischen gewonnen und die benötigen keinen Drittparteiensiegel mehr. Dass das eventuell sogar nur abwerten würde. Ich würde das tatsächlich ähnlich sehen wie den von uns ziemlich bewusst gelebten Verzicht auf ein Bio-Siegel oder auf ein Fairtrade-Siegel, dass die Befürchtung doch durchaus berechtigt sein könnte, dass die Nutzung solcher Siegel für Röstereien wie die unsere eher einen negativen Image-Transfer bedeuten würde, als dass es ein Marketing-Instrument wäre.
Was bleibt, ist wirklich die Frage zur Qualität. Was Direct Trade vor allem kann, ist die Anonymität des traditionellen Handels zu durchbrechen. Es gibt Stimmen, die sagen, dass die Qualität bei Direct Trade höher sein kann, weil man im direkten Austausch mit Produzenten stehe. Vielleicht, aber ganz oft sicherlich gibt es diesen direkten Austausch auch nicht, wie wir gehört haben. Direct Trade muss mit dem klassischen anonymen Handel verglichen werden. Dann erst treten die großen Brüche zutage. Es gibt keine Anonymität, es gibt den
hoffentlich direkten Austausch untereinander. Es gibt dann aber vor allem keine Substitution des Kaffees, weil plötzlich ein Name am Produkt hängt. Ich sehe aber doch eine grundlegende Kritik an der Behauptung, dass höhere Qualität zu höheren Preisen führen würde. Also erstens ist es ja so, dass die Verkaufspreise höher sein können, ja, aber das Einkommen steigt deswegen nicht, denn hohe Qualität braucht massiv mehr Arbeit. Und da liegt der Hund begraben. Wer sagt denn eigentlich, was gute Qualität ist? Jahrelang gab es ein Scoresheet, auf das sich die ganze Welt kalibriert hat. Die ganze Welt? Nein. Die allermeisten Produzenten wissen gar nicht, wie ihr Kaffee schmeckt. Und deswegen hatten die frühen Direct Trader schon recht, Cupping-Fähigkeiten zu vermitteln, so dass sich Verkäufer und Käufer über die gleichen Eindrücke unterhalten konnten. Was bleibt, ist aber, dass dieses Scoresheet, also dieser bekannte Bewertungsbogen in der Kaffeewelt, der Kaffeequalität mit Punkten ersetzt und assoziiert, so neutral daherkommt, aber voll mit subjektiven Urteilen ist. Wenn am Schluss seine Punktevergabe darüber entscheidet, ob ein Kaffee nun gekauft wird oder nicht, dann ist das ein schlechtes Argument, dass hohe Qualität zu besseren Lebensbedingungen führen würden. Denn dafür braucht es mehr.
Ist es denn wirklich so, wenn du heute so drauf schaust, dass die Qualität besser ist?
Es kommt ganz auf unser Engagement in den jeweiligen Ländern an, was für gemeinsame Fortschritte wir gemacht haben, gemeinsam mit den Produzierenden des Kaffees. Wir sehen das, dass wir in den Ländern, in denen wir wirklich sehr aktiv sind vor Ort, das ist bei uns in erster Linie Honduras, wo Steffi für uns wirklich fleißig jedes Jahr 2-3 Mal hinreist und so ein bisschen auch Ecuador, wo ich regelmäßig hinreise, dass wir dort uns auf Qualitäten verlassen können, die wir gemeinsam definiert haben, die wir gemeinsam entwickelt haben. In den Ländern, in denen wir uns besonders engagieren und in denen wir besonders gut miteinander kommunizieren und gemeinsame Qualitätsentwicklung ernst genommen haben, haben wir insbesondere in den letzten beiden Hochpreisjahren gesehen, wo viele Produzierende ihre Kaffees sowieso teuer verkaufen konnten und halt nicht gerade loyal geliefert haben. Das ist durchaus eine größere Stabilität in unserer Rohkaffeeversorgung gab, als andere Röstereien das so angetroffen haben. Also wir sind glücklich gewesen und haben uns bestätigt gefühlt, gerade in den letzten beiden Jahren, dass wir die gewohnten Qualitäten bekommen haben, teilweise sogar weiterhin immer besser werdende Qualitäten bekommen haben und uns dort keine Sorgen machen mussten. Also insofern würde ich das schon in den Bereichen unterschreiben, wo wir selber uns auch ernsthaft darum gekümmert haben.
Genau, aber es ist der Effekt. Also der Effekt eines direkten Austauschs kann dazu führen, dass die Qualität dann auch besser wird. Aber es ist ja nicht automatisch gegeben. Also das ist ja nicht aneinander gebunden.
Nein, das ist absolut kein Automatismus. Wir müssen uns engagieren und wir müssen halt diese Beziehung wirklich versuchen, auf eine Art Augenhöhe zu führen, uns ständig austauschen, was möglich ist. Und ganz klar, wir als Kaffeerösterei müssen auch unsere Bedürfnisse kommunizieren und das auch ernst nehmen, wenn wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir bekommen, dann müssen wir das auch ansprechen und da müssen wir einfach ehrlich miteinander umgehen. Und dafür ist der direkte Handel ja da, um eine echte Beziehung aufzubauen, um sich gegenseitig Vertrauen zu lernen. Und naja, wie das halt in so einer Beziehung ist, dass wir halt Sachen ansprechen, die wir uns erwarten, die wir uns wünschen. Und dann haben wir große Chancen, tendenziell steigende Qualitäten zu haben.
Wie lange macht ihr schon Direct Trade?
Als Quirote-Kaffee seit Beginn an. Das haben wir uns von vornherein vorgenommen, ausschließlich Kaffees zu rösten, die wir in langfristigen Beziehungen direkt einkaufen. Wir erlauben uns immer so bis zu 5% unseres Umsatzes im Jahr machen wir mit so Spielkram, die wir aus befreundeten Kaffeeröstereien importieren. Aber ja, Direct Trade nehmen wir ernst und behandeln wir durchgängig. Das ist so, dass ja alle Kaffees, die wir rösten, unseren selbst definierten Kriterien entsprechen.
Also wenn du auf euch schaust, wie haben sich diese Kriterien, die ihr euch selber gegeben habt, wie haben sich die entwickelt in den letzten, was hast du gesagt, 16 Jahren?
Ja, 16, 17 Jahren oder sowas sind wir jetzt dabei. 2010 hatten wir uns gegründet.
Also wo seid ihr da? Seid ihr bei Quirote Direct Trade 3.0 oder wie weit seid ihr da?
Nein, wir sind quasi stehen geblieben bei unseren alten Kriterien. Die haben wir nicht weiterentwickelt. Wir haben allerdings gesehen, dass diese Beziehung im direkten Handel auch tatsächlich Beziehungspflege braucht Wir haben uns von einigen Quellen verabschiedet, tatsächlich auch, wo wir gemerkt haben, entweder werden unsere Handelspartnerinnen unseren Ansprüchen nicht gerecht oder wir schaffen es einfach nicht, diese Beziehung auf eine Art und Weise zu pflegen, um halt unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Insofern hat sich da immer mal wieder was verändert. Ich glaube, wir haben gelernt, uns zu fokussieren auf die Kaffeeursprünge, die uns wirklich wichtig sind und uns auch darauf zu limitieren, das, was uns wirklich wichtig ist. Also wir, so eine mittelgroße Kaffeerösterei, wir sind 17 Personen bei uns, schaffen das halt einfach nicht, in 8, 9 Ländern ein bis zweimal im Jahr rumzureisen und echte Beziehungen zu pflegen. Insofern, das hat sich verändert, dass wir ein bisschen ernster und ein bisschen tiefer die Beziehungen führen, als wir das vorher gemacht haben.
Wenn wir jetzt so nach vorne schauen, in 10 Jahren, glaubst du, dass sich Direct Trade grundlegend wird es sich nicht verändern, aber denkst du, kommt da noch etwas Neues oder ist es eigentlich das, was es ist und es sollten einfach noch mehr vielleicht Wort halten?
Wir sehen ja, dass viele Akteure Wort halten und dass viele Röstereien, die sich jetzt gründen in den letzten Jahren aus sehr lauteren Beweggründen ihre Kaffeeröstereien gründen und sich halt häufig dann noch dementsprechend sehr ernsthaft damit beschäftigen, wo ihr Kaffee herkommt. Also ich glaube, es gibt schon wieder so ein bisschen Renaissance dieser Kaffeekultur, dass Leute halt nicht nur Kaffee als ein Geschäftsmodell sehen. Irgendwie möchte ich jetzt ein Nagelstudio oder ein Hundefriseur aufmachen oder doch eine Kaffeerösterei, was am besten Profit abwirft. Jetzt ist vielleicht nicht mehr die Kaffeerösterei momentan noch so diesen schwierigen Jahren. Und bei den Neugründungen, die wir in den letzten Jahren beobachten konnten, da stimmen mich halt einige doch ganz zuversichtlich, dass der direkte Handel nicht tot ist, sondern sich doch noch ein bisschen weiterentwickelt. Und insbesondere Kaffeeröstereien, die sich auf 1 oder 2 Ursprungsländer wirklich konzentrieren, sind immer mehr auf den Markt gekommen. Und da gibt es tolle Qualitäten, da gibt es absolut glaubwürdige Konzepte.
Direct Trade ist hier, um zu bleiben. Denn ernst gemeinter direkter Handel verändert die Welt im Kleinen und schafft neue Spießlängen. Aber wirklich nur dann, wenn wir präzise kommunizieren und nicht die diffusen Gefühle von Kaffeekonsumenten ansprechen. Denn das hilft niemandem. Zum Abschluss kehren wir das Abhandensein eines Regelwerks mal noch um. Ich meine, das ist doch toll, wenn wir also keines haben, dann könnte ja noch eines kommen. Auch wenn Pingo meint, da passiert nicht mehr so viel. Aber was, wenn es wirklich einen Direct Trade 2.0 geben könnte? Da gab es ja schon viele Treffen dazu. Aber wer möchte sich durchringen in einer Welt von so vielen Röstereien und sagen, hey, das ist nun unser neuer Standard? Ein flankierendes Tool dazu ist vielleicht der Transparency Coffee Guide, bei dem Röstereien ihre Einkaufspreise offenlegen. Das ist ja ein wichtiger Schritt, um überhaupt mal über Preise sprechen zu können. Aber Lennart von This Side Up, er denkt Direct Trade noch ziemlich viel weiter und vielleicht ist das, was er jetzt sagt, Direct Trade 2.0.
So, This Side Up is evolving into a Direct Trade Incubator. So we have incubated a lot of roasting companies to become direct traders, but we haven't really incubated producers to do the same. That is what we're working towards. This year, we will start in Colombia. We work with a producer for the last 8 years. And over time, he's invited a lot of roasters to the field. They've picked coffees together. They developed intimate relationships. Basically, when the coffee comes to Europe, it's 90% sold, and he does all the selling himself. So that's been going on for the last 3-4 years, and it kind of felt that the relationship was stagnating. So what do we do? What is the next step? And that is what Musa, what the next step in our evolution is a kind of a safe space for direct trade to develop with the capital that we find together and in a community that we develop together. So it's not necessarily independence, but I think Direct Trade 2.0 is interdependence, where we do not own, we have the guts to share the power that we've built. We have the relationship. We gave them to Juan Pablo in Colombia, but the next step is also letting the middleman function go. So having him set up an actual import entity in the Netherlands, for example, because in the end, the middleman function that we have was never really ours to begin with. It's a placeholder. If you zoom out far enough, we have this position in the middle because we stole it. Colonialism is the basis of all coffee trade, and that power belongs in the hands of the farmer. So yeah, direct trade should be one where the power sits comfortably with the roaster and also the grower.
Lennart arbeitet also daran, so starke Beziehungen zu bauen, dass er sich dann wieder rausnehmen kann. Er könnte sagen, dass er alles in der Firma behalten würde, aber er lässt die eigens aufgebauten Beziehungen ausgründen. Und das finde ich so genial wie bewundernswert. Die ganze Debatte um Direct Trade ist wichtiger denn je. Denn wenn wir nicht mehr hinterfragen, was wir ganz genau meinen, dann enden wir in einer Kakophonie, die wirklich gar niemandem mehr hilft und wodurch die Bedeutung verloren geht. Ich glaube auch nicht, dass es eine allgemeingültige Direct Trade Bibel geben wird, die Differenzen und Partikularinteressen aller Röstereien, die sind zu groß. Absichtserklärungen von bestimmten Gruppen an Röstern und Importeuren, die gibt es. Und die wird es noch mehr geben. Und das ist gut, denn jede Diskussion, die da stattfindet, die schärft das Bild von Direct Trade und hilft dann auch Röstereien und Importeuren, etwas vorsichtiger mit einem stark aufgeladenen Begriff umzugehen, der seit gut 25 Jahren existiert und dabei so vielfältig interpretiert wurde, dass ich es wirklich erstaunlich finde, dass es ihn überhaupt noch gibt. Aber weil es ihn gibt, müssen wir alle Sorge zu ihm tragen und wirklich das direkt nennen, was es verdient. Wir hören uns.